Und dazu ist mir bewusst, dass ja, nur Gott uns helfen kann, sein Wort zu verstehen und dass es in unserem Herzen lebendig ist und wirkt. Und so will ich mich ganz auf meinen dreieinen Gott werfen und mit uns beten. Unser Vater, danke, dass du deinen Sohn erhoben hast über jeden Namen und dass wir ihn erkennen durch deinen Geist. Denn wir brauchen nicht in die Tiefen der Erde hinabgraben oder zum Himmel hochfliegen. Selbst mit aller Anstrengung könnten wir nicht mit dir in Gemeinschaft kommen. Das konntest nur du schaffen. Danke, dass du die Brücke geschlagen hast, den Weg freigemacht hast, dass du selbst, Herr und Gott, auf diese Erde gekommen bist. Und dass du nicht fern bist von uns, sondern mitten unter uns. Ja, durch deinen Geist und wir mit dir, Herr Jesus, verbunden sind durch deinen Geist und er in uns wohnt. Und so bitten wir dich, o Vater, dass du jetzt wirkst durch dein Wort, dass wir es zuallererst richtig verstehen, dass wir es nicht missverstehen oder verdrehen in unseren Gedanken. Bitte gib du Gnade zum Prüfen der Auslegung, die ich bringe, und dann erfasse unsere Herzen von der wahren, unverrückbaren Bedeutung deines Wortes und wirke das, was dir wohlgefällig ist. Vater, wir flehen dich an. Amen. Ja, heute wollen wir also das Buch Ruth in der Bibel abschließen im Kapitel 4. Und da kommen wir zum Höhepunkt dieses Buches. In jedem Kapitel gab es ja auch so ein Wort, was besonders häufig verwendet wurde. Und das war im Kapitel 1 die Rückkehr, im Kapitel 2 das Aufsammeln der Ähren von dem Feld, im Kapitel 3 die Tenne, dort wo Ruth den Boas traf, um ihre so kühne Bitte zu formulieren. Und jetzt im 4. Kapitel ist das Wort Kaufen sehr häufig da, kaufen. Da meine Frage an euch Kinder, was braucht man denn, um etwas zu kaufen? Wer möchte das sagen? Ja? Geld, ja. Geld brauchen wir zum Kaufen und zum Verkaufen. Bekommt man Geld und viele Leute freuen sich, wenn sie mehr Geld haben. Sie denken dann, mit mehr Geld kann ich mehr kaufen. Mit mehr Geld, das stimmt auch, kann ich mehr kaufen. Sie denken aber auch, mit mehr Geld kann ich mir mehr Probleme lösen. Zum Beispiel kann ich mit mehr Geld ein neues Auto kaufen. Das geht dann hoffentlich nicht so schnell kaputt. Habe ich ein Problem weniger. Oder ich bezahle eine größere Wohnung. Dann habe ich mehr Platz. Und das löst auch manche Probleme. Ja, und das passt zu uns Menschen. Wir möchten gerne unsere Probleme selbst lösen. Wir wollen es selbst schaffen. Und deswegen ist es so, ja, beliebt heutzutage, mehr Geld zu haben. Dann kann ich mehr selbst schaffen, mehr selbst meine Probleme lösen. Aber auf der anderen Seite müssen du und ich zugeben, dass die wirklich entscheidenden Probleme mit Geld nicht zu lösen sind. Mit Geld können wir keinen Streit lösen. Mit Geld, selbst mit Geld werden wir krank und auch schwach. Und oft verzweifeln wir an Unzufriedenheit. Ja, selbst Geld macht nicht zufrieden. Wir verzweifeln an Missgunst, Misstrauen, Trotz und Stolz. Geld kann es nicht lösen. Auch unsere Mittel, unsere Kraft, unsere Klugheit schafft es nicht, die wirklichen Probleme zu lösen. Und das geschieht auch in der Welt, wenn wir uns die ganze Welt anschauen. Auch dort wünschen sich die Menschen seit jeher die Probleme zu lösen. Zum Beispiel, dass es keine Naturkatastrophen mehr gibt oder dass Tiere nicht mehr leiden, dass kein Mensch mehr hungern soll oder auch, dass die Menschen sich nicht mehr bekriegen, dass keiner mehr flüchten muss. Das sind die Probleme in dieser Welt und doch kann Geld das nicht lösen. Die Kraft der Menschen schafft es nicht. Und das größte Problem habe ich noch gar nicht genannt, nämlich die Feindschaft gegen Gott. Keiner von uns kann die Feindschaft zu Gott beseitigen und lösen. Ja, wenn der Mensch sich nicht selbst helfen kann, dann kann nur Gott von außen helfen. Und diese Lösung heißt Erlösung. Darüber wollen wir heute lernen. Wenn Gott eingreift, wenn Gott von außen die Lösung schafft, das ist Erlösung. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Lösung nicht von uns Menschen kommt. Die Lösung kommt von oben. Die Lösung kommt von Gott, der über allem thront. Und das haben wir schon in der Schriftlesung gesehen, wie es Gott allein war, der diese Stadt in der Belagerung Jerusalem gerettet hat. Und heute in Ruth Kapitel 4, da wollen wir heute über die Erlösung lernen. Denn hier sehen wir uns an, wie Menschen Gottes Erlösung widerspiegeln. Ihr erinnert euch an letztes Mal an den Spiegel, wie Gottes Liebe sich wieder gespiegelt hat in Naemi und in Ruth und in Boas. Und heute sehen wir, wie Boas Gott als Erlöser widerspiegelt. Ja, und das geschieht in einem Dorf ohne viel Rampenlicht. Das ist ja eine unscheinbare Geschichte, aber das Schöne ist, hier finden wir die Merkmale, wie Gott selbst erlöst. Und so wollen wir Ruth Kapitel 4 lesen. Ruth ist das 8. Buch der Bibel nach unserer Reihenfolge. Und wir sind im Kapitel 4. Und wenn dir die Geschichte nicht so geläufig sein sollte, dann werden wir im Laufe der Predigt noch etwas daraus wiederholen, sodass du dich hoffentlich auch zurechtfindest. Wir sind jetzt mittendrin in einem ganz besonderen Tag und kommen zum Höhepunkt der Geschichte in Ruth Kapitel 4. Gottes Wort spricht: Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setze dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen: Wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog einen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: Kaufe du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Jahwe mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den die Tama dem Juda gebar, durch den Samen, den dir Jahwe von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Jahwe aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gepriesen sei Jahwe, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Der Naemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachshon. Nachshon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Soweit das Wort Gottes. Und wir wollen heute daran beobachten, was Gott als Erlöser auszeichnet. Oder anders gesagt, wie Gott auch unter uns Erlösung schafft. Wir wollen ja immer verstehen, was lernen wir hier über Gott. Das ist das Wichtigste. Und wir sehen hier, wie Gott auch heute noch Erlösung schafft, auf dieselbe Weise. 3 Merkmale, wie Gott auch unter uns Erlösung schafft. Erstens, er handelt genau nach Recht. Nun, ihr Kinder, was kennt ihr dieses Wort? Schummeln. Schummeln. Das ist nicht schön. Schummeln, was heißt das? Das kennt man beim Spielen, ja? Wenn jemand nicht nach den Regeln spielt, dann schummelt er. Dann macht er etwas, was gegen die Regeln ist. Und so ist Boas nicht. Und vor allem, Gott ist nicht so. Gott schummelt nicht. Nicht bei der Erlösung und auch nirgends. Gott schummelt nicht. Er handelt nach Recht. Das sehen wir hier an Boas. Boas will nämlich klären, welcher Mann wird sich für die alte Witwe Naemi einsetzen und ihre Familie. Er selbst oder der nähere Verwandte. Und dafür beruft er eine Gerichtsversammlung ein. Warum? Der Erlöser handelt genau nach Recht. Grundlegend ist, dass er handelt, ja, er schiebt es nicht auf, er lässt es nicht irgendwo auf seiner langen To-Do-Liste runterfallen, dass er sich um Naemi und Ruth kümmert, er macht es gleich und sofort. In der Nacht bittet Ruth ihn darum, der Löser zu sein für die Familie. Ja, sie bittet nicht nur um die Heirat, dass er sie heiratet, sondern dass er zum Löser wird. Und Boas, der macht das gleich am nächsten Morgen. Am Morgen geht er von seiner Tenne außerhalb der Stadt, dann zurück zur Stadt. Und er geht nicht nach Hause, sondern er bleibt im Tor. im Stadttor. Warum bleibt er dort im Stadttor? Nun, jetzt müssen wir verstehen, wie so ein Stadttor aussah. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem ausgegrabenen Stadttor der Stadt Hazor. Und dort seht ihr also nur noch die Grundrisse. Aber hier sieht man der Weg in der Mitte, das ist der Weg durch das Tor hindurch. Und rechts und links seht ihr solche Kammern. Die Tore hatten also mindestens 2 Kammern. Hier sehen wir ein Tor mit 6 Kammern, 3 auf jeder Seite. Und diese Kammern hatten mehrere Funktionen. Bei einer Belagerung hat man dort Balken und dann Geröll oder sowas, konnte man schön da rein frachten und so wurde das Tor noch verstärkt. In Friedenszeiten waren das einfach Versammlungsorte. Also in so einer Kammer konnte man dann Gerichtsverhandlungen oder so wichtige Versammlungen abhalten. Und am nächsten Bild sehen wir nochmal so eine Zeichnung, also wie man sich das dann, wie das dann aufgebaut aussieht. Da sieht man, konnte man auch so reinschauen und da seht ihr rechts und links solche Kammern. In solch einer Kammer, dort haben sich, fanden also Gerichtsverhandlungen statt und dort setzt sich Boas hin und wartet. Danke für die Bilder. Jeder muss ja durch das Tor gehen und so setzt er sich hin und wartet. Und schau mal, da kommt doch dieser nähere Verwandte, von dem er zu Ruth gesprochen hat. Und so sagt er, komm hierher, setz dich, so und so. Und da lachen wir ein bisschen, oder? Das ist lustig, so und so. Nun, hat er wirklich so und so gesagt? Nein. Boas kannte den Namen und er hieß auch nicht so und so. Aber aus einem bestimmten Grund wird uns dieser Name nicht genannt. Das werdet ihr später noch verstehen. Also der Autor lässt einfach diesen Namen weg und Herr so und so, nenne ich ihn jetzt mal, der hört auf mit dem, was er macht. Er geht nicht weiter auf die Arbeit, sondern er bleibt dort und setzt sich hin. Und dann erst geht Boas los und holt 10 der Ältesten. 10 derer, die hier Anführer sind und so beginnt die Gerichtssitzung offiziell. Also Boas, der war angesehen, der konnte einfach sagen, kommt her, jetzt gibt es was Wichtiges zu besprechen und die sind auch gekommen. Das spricht für seinen Charakter, für sein Ansehen. Die wussten, ah, da ist was Wichtiges, der ruft uns nicht zum Spaß. Und jetzt geht's los, in Vers 3 sehen wir, worum es geht. Da sprach er zu dem Löser, zu dem Herrn so und so. Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Hä? Ist das nicht komisch? Ich denke, Boas will Ruth heiraten. Warum redet er denn jetzt von irgendeinem Feld? Was ist denn das für eine Geschichte? Nun, weil es hier um eine Rechtsangelegenheit geht. Das ist nämlich jetzt verbunden, die Heirat mit Ruth ist jetzt verbunden, dass er sich erstmal um diese Rechtssache des Feldes kümmern muss. Das ist hier, darum geht es bei dieser Art Lösung. Und Boas kennt das Gesetz Gottes und versteht, was es bedeutet, ein Löser zu sein. Und ich möchte euch das möglichst einfach erklären, weil wir leben in einer anderen Zeit und wir versuchen uns jetzt da hinein zu versetzen. Das Gute ist, es sind Menschen wie du und ich. Es war nur eine andere Zeit mit anderen Gesetzen und darum können wir das auch nachvollziehen. Wir machen das so in 2 Schritten. Erstens, damals verkaufte man sein Land auf Zeit. Heute, wenn man hingeht und ein Grundstück kauft, bezahlt man auch einen Preis und dann gehört das Grundstück dir. Und zwar so lange, bis du es wiederverkaufst oder bis du es vererbst. So lange gehört es dir. Damals in Israel war es so, alles Land gehört einem, nämlich Gott. Alles Land gehört Gott. Er hat den Israeliten dieses Land gegeben und er hat das auch verteilen lassen, den Stämmen, den einzelnen Familien, sodass jede Familie ein Stück Land hatte. Und dieses Land sollte immer in dieser Familie bleiben. sollte nie verloren gehen. Aber es gab auch die Möglichkeit, das Land zu verkaufen, aber nur auf Zeit. Im 50. Jahr wurde es wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Das 50. Jahr. Nicht das 50. Jahr nach dem Verkauf, nein, das war immer ein festes Jahr, alle 50 Jahre. Und das kennen wir in der Bibel als Jubeljahr. Warum heißt das Jubeljahr? Weil man dann gejubelt hat, ja, ich kriege mein Land wieder. Na, das kommt von dem hebräischen Wort Yovel. Das bedeutet nämlich Widderhorn. Also da wurde ein Widderhorn geblasen und deswegen heißt das Yovel-Jahr. Also nochmal, damit es jeder versteht, verkaufte man sein Land, dann ging es im 50. Jahr wieder zurück. Je nachdem, wie lange es noch hin war bis zum 50. Jahr, ob das jetzt schon nächstes Jahr war oder erst in 49 Jahren, das machte natürlich dann den Preis aus. Ja? Wenn ich es nur für ein Jahr verkaufe, dann kann ich nicht so einen Riesenpreis machen, wie wenn der andere das für 10, 20, 30 Jahre nutzen kann und auch ernten kann von diesem Land. Also erstens, man verkaufte das Land auf Zeit. Und das galt auch für das Feld von Elimelech. Zweitens, wenn das Land gelöst werden musste, dann war es wohl schon verkauft. Ja? Also lösen ist zurückkaufen. Das heißt, das war ja schon verkauft. Du kannst nicht etwas lösen, was dir gehört. Daraus schließe ich, dass vermutlich Elimelech vor dem Umzug nach Moab sein Feld verkauft hatte. Vielleicht, weil er einfach in Schwierigkeiten war wegen der Hungersnot oder aber um ein Startkapital im neuen Land zu haben in Moab. Ja, wir lesen nichts davon ausdrücklich, aber ich schließe das daraus, dass hier steht, dass es um eine Lösung geht, um ein Zurückkaufen. Man könnte ja auch denken, Naomi hat das Land doch eigentlich geerbt. Wenn ihr Mann tot ist, dann erbt sie doch das Land. Aber da gibt es eine Stelle in 4. Mose 27, die schlage ich jetzt auch mal auf. 4. Mose 27, Verse 9 bis 11, da lese ich Folgendes. Da geht es in Vers 8 darum, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so soll er sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, so sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, so sollt ihr sein Erbteil den Brüdern seines Vaters geben. Wenn aber sein Vater keine Brüder hat, so sollt ihr sein Erbteil dem nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlecht geben, damit er es erbt. Hier finden wir Söhne, Töchter und Brüder, aber nicht die Frau. Das heißt, nach diesem Recht hat die Witwe nicht geerbt. Deswegen war Naomi auch arm. Deswegen ging Ruth auf dem Feld auflesen. Das wäre ja nicht nötig gewesen, wenn Naomi da ein Feld hatte, wo sie ja, von ernten konnte oder das eben hätte verkaufen können, um sich dann Nahrung kaufen zu können. Also Naomi war keine Erbin, hatte kein Geld, das Land zurückzukaufen. Deswegen brauchte sie Hilfe von außen, einen nahen Verwandten. Aber eins konnte Naomi tun. Sie durfte das Recht übertragen, dass ein anderer das Feld zurückkauft. Und darum geht es hier. Ja, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wenn hier steht, wenn Boas sagt, Naomi verkauft das Feld, dann meint er, Naomi überträgt jetzt das Recht, das Feld zu lösen und zu nutzen. Das war Naomis Recht und darum geht es. Dafür muss sie auch nicht anwesend sein. Boas kann das verkünden und Boas hat es ja erfahren in der Nacht von Ruth. Die sagte ja, breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Okay, jetzt wissen wir, worum es geht. Und wenn nicht, dürft ihr gerne nach der Predigt nochmal nachfragen. Aber wir gehen jetzt weiter zu Vers 4. Da kommen wir zur eigentlichen Botschaft. Jetzt kommt der Vorschlag von Boas. Der sagt zu dem näheren Verwandten, ja, wenn du es lösen willst, dann kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Hier sehen wir Boas, der schummelt nicht, der macht es ganz offen und klar. Du bist zuerst dran. Und heute soll die Entscheidung her. Der sagt nicht, überleg's dir mal und sag mir mal Bescheid in den nächsten Tagen. Denn er sagt, heute ist der Tag der Entscheidung. Wenn du Nein sagst, dann löse ich. Denn das hat Boas ja versprochen. Er kümmert sich heute drum, nicht morgen und nicht übermorgen. Und so kriegt er auch eine klare Entscheidung. Im Hebräischen ist es richtig betont. Da sagt er, ich löse, sagt der andere. Und damit ist Boas raus. Also an dieser Stelle könnte so alles für uns zusammenfallen. Ja, die Ruth hat Boas kennengelernt, wie freundlich der ist. Und sie möchte ihn heiraten, er möchte sie heiraten. Und dann ist da noch diese Sache der Lösung im Weg. Und genau das wird dann zum Hindernis. Boas hat es richtig machen wollen und er verliert. Aber er macht eben keine krummen Dinge. Er achtet Gottes Gesetz. Und darin, ihr Lieben, sehe ich unseren Gott. Unser Gott, der handelt immer nach dem Recht. Nach seinem eigenen Recht, weil Gott ist der Gesetzgeber. Es gibt kein Gesetz über Gott. Zum Beispiel, wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann steht niemand über ihm, der ihm das gesagt hat, sondern Gott ist die Wahrheit, der Wahrhaftige. Und deswegen spricht er, du sollst nicht lügen. Und er hält sich auch selbst daran. Gott ist derjenige, der Einzige, der immer die Wahrheit sagt. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Gott sein eigenes Gesetz niemals brechen kann, auch nicht bei der Erlösung, auch nicht, wenn er Sünder, böse Menschen wie dich und mich, retten will. Er muss immer gerecht handeln, immer nach dem gerechten Urteil. Und da sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also als Beispiel, wenn wir auch nur einmal gelogen haben, sind wir schuldig vor Gott. Und Gott kann kein Auge zudrücken. Und das ist die schlechte Nachricht, dass wir alle vor Gottes Gesetz schuldig sind und seine gerechte Strafe verdienen. Und diese Strafe, weil Gott so unendlich erhaben und majestätisch und heilig ist, ist die gerechte Strafe, eine ewige Strafe, die ewige Verdammnis, das ewige Feuer. Aber diese Botschaft von der Erlösung ist noch nicht vorbei. Deswegen gehen wir weiter zum zweiten Merkmal. Der Erlöser zahlt den hohen Preis. Der Erlöser zahlt den hohen Preis. Ja, wir alle wollen gerne zuerst sein. Die Kinder kennen das auch, wenn man eine Gruppe von Kindern sagt, wer von euch will zuerst, wer will Erster sein? Ja? Gehen viele Hände meistens hoch. Aber wenn man dann sagt, okay, du darfst jetzt vorgehen, ich wähle dich aus, du darfst zuerst gehen, du darfst vorgehen für die Gruppe, du darfst jetzt für alle die Tür aufhalten. Ja? Oh, dann ist vielleicht erstmal ein bisschen enttäuschend so. Ja, genau das ist nämlich hier auch der Preis. Wer zuerst kommen will, der darf sich aufopfern für die anderen, aber gewinnt trotzdem. Und das sehen wir hier, darin, dass der Erlöser den hohen Preis zahlt. Denn der Herr so und so will das Land lösen. Boas sieht wie der Verlierer aus, aber es ist noch nicht vorbei, denn Boas richtet jetzt den Blick auf den Preis. Wer Erlöser sein will, muss den Preis zahlen. Und dieser Preis ist hier, sich selbst hinzugeben, sich selbst aufzuopfern. Schaut mal auf Vers 5. Hier bringt Boas Ruth ins Spiel. Er sagt, an dem Tag, da du das Feld kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin. In der Elberfelder, die Elberfelder Übersetzung übersetzt hier, so erwirbst du auch Ruth. Also so bekommst du auch Ruth mit dazu. Und man kann es eben so oder so übersetzen, aber wie gut, dass der Rest des Verses 5 das klar macht, worum es geht. Nämlich da sagt Boas, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Was bedeutet jetzt das? Heißt das, er soll irgendwie so ein Schild aufstellen, Elimelech, so dass man immer an ihn denkt? Was bedeutet das? Nun, es gibt nur eine andere Stelle, wo genau dieser Ausdruck vorkommt, in 5. Mose, Kapitel 25. So sehen wir, dass wir, um die Bibel zu verstehen, eben immer wieder andere Stellen aufschlagen müssen, um es zu vergleichen. In 5. Mose, Vers 6 und 7, geht es um den Fall, Vers 5, wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Gefällt es aber dem Mann, nicht seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin hinaufgehen ins Tor zu den Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Und dann sehen wir weiter, dass diesem Mann, der diese Schwagerpflicht nicht leisten will, sein Schuh ausgezogen wird und ihm ins Angesicht gespuckt wird. Und so wird sein Name heißen, das Haus des Barfüßers. Also hier sehen wir, stirbt ein Israelit ohne Kinder und hatte einen ehelosen Bruder, dann soll der Bruder die Witwe heiraten und der erste Sohn, der geboren wird, gilt dann als der Erbe. Ja, der ist dann der Erbe von dem Verstorbenen. Der erbt all das, was verloren gegangen wäre. Und auf diese Weise bleibt also der Name in Erinnerung. Also nicht durch ein Schild, sondern durch ein Kind, durch einen Erben, durch einen Sohn. Nun, hier sind wir zurück im Stadttor von Bethlehem. Offenbar war hier niemand ein Bruder von Elimelech. Keiner hatte nämlich diese gesetzliche Pflicht, Ruth zu heiraten. Die waren alle nah verwandt, aber kein Bruder da. Deswegen, ganz formell, kann man jetzt dieses Gesetz nicht geltend machen. Aber hier sehen wir eine wichtige Wahrheit. Wenn Gott ein Gesetz gibt, dann nicht nur, damit wir sagen, okay, trifft diese Situation jetzt ganz genau ein? Nein? Okay, dann kann ich es vergessen. Nein, Gottes Gesetz gibt uns immer ein Prinzip von dem, was richtig ist. Versteht ihr? Das Gesetz für eine bestimmte Situation gibt uns ein Prinzip, nämlich, selbst wenn kein leiblicher Bruder da ist, soll Gottes Wunsch erfüllt werden, dass die Familie nicht endet und ausstirbt. Darauf will Boas hinaus. Er sagt, einfach gesagt, das Land von Elimelech gibt es nur als Paket. Ja, das gibt es nur als Paket, nämlich zusammen mit der jungen Ruth als Ehefrau. Und das verändert die Situation jetzt komplett für den Herrn so und so, denn schaut mal, in Vers 6 sagt er zweimal, am Anfang und am Ende, ich kann es nicht lösen. Warum denn nicht? Ich würde mein Erbteil verderben. Der gebraucht hier so einen starken Ausdruck, es wäre wie, wenn man jetzt heutzutage sagt, das wäre die absolute Katastrophe für mich. So übertrieben drückt er das aus. Warum denn das? Nun, bisher sah er einfach nur seinen eigenen Gewinn. Er hat natürlich, er war klug, er hat überlegt, okay, wenn ich das Land zurückkaufe, muss ich zwar erstmal was einsetzen und den Kaufpreis bezahlen, aber dann habe ich ein Land und da muss ich halt noch die ältere Witwe Naemi versorgen. Aber wenn die stirbt, dann gehört dieses Land auch mir. Dann ist das für immer mein Land. Das kann ja im 50. Jahr nicht zurückgehen, weil es gibt ja keinen Erben mehr, versteht ihr? Also der hat dann einfach ein zusätzliches Land dazu gewonnen und das hat er gesehen für sich als Gewinn. Und so winkt er ein satter Zugewinn. Aber die junge Moabiterin, die änderte diesen Deal. Sie ist ja noch jung, sie kann Kinder bekommen. Und wenn da auch nur ein Sohn geboren wird, dann würde der alles erben, was dem Elimelech gehörte. Plus, er ist ja sein Sohn. Das heißt, würde er auch einen Anteil von Herrn Sohnsohns Erbe bekommen. Und dann hat er einfach zusammengerechnet und gedacht, warte mal, das ist mir einfach zu teuer. Das soll lieber Boas übernehmen. Und um die nächste Szene zu verstehen, brauchen wir ein bisschen Hintergrundinformation. Und die bekommen wir in Vers 7. Nämlich, wenn eine Abmachung gemacht wurde, machte man das per Schuh. Was macht man heute? Heute wird unterschrieben. Oder mittlerweile digital unterschrieben. Deine Unterschrift macht einen Vertrag gültig. Ja? Aber damals war es eben so. Man zog einfach den Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und so hatte der den Schuh und damit konnte er immer wie auf so eine Unterschrift zurückkommen und sagen, mir gehört das Land. Ja, der Herr so-und-so hätte sich gerne selbst bereichert, aber für den anderen aufopfern wollte er nicht. Was für eine Ironie. Er wollte den Namen von Elimelech und Machlon nicht weiterführen und deswegen bleibt er in der Bibel ohne Namen. Ja, Boas hat den Schuh. Er sagt, ihr seid Zeugen. Mir gehört jetzt nicht nur das Recht, das Land zurückzukaufen, sondern auch Ruth als Ehefrau. Und das nimmt in seiner Rede auch den meisten Raum ein. Man sieht daran, dass es war nicht nur eine finanzielle Angelegenheit, sondern er hat Ruth geliebt. Sie war eine tugendhafte Frau und er freute sich, endlich kann er sie heiraten. Und die Zuhörer, die reagieren auch freudig und wohlwollend mit einem Segenswunsch. Sie wünschen, dass Ruth wie Rahel und Lea ist. Das waren die beiden Frauen von Jakob, die ihm in Summe 8 Söhne schenkten. Und so wünschten sie dem Paar eine Zukunft mit Kindern, die nur Gott schenken kann. Und sie wünschten Boas noch mehr Reichtum und Ansehen. Also man gönnte einfach diesem Boas alles Gute. Alles Wohlergehen. Und dann gibt es in Vers 12 noch ein interessantes Vorbild, nämlich Gott mache deine Familie wie die Familie des Peretz. Vermutlich würde keiner von euch diese Bibelstelle von Juda und Tamar auf die Hochzeitskarte schreiben, aber die Leute damals machten das. Warum? Nun, ihr wisst, in 1. Mose 38 verkleidete sich die Witwe Tamar als Hure, um ihren Schwiegervater Juda dazu zu bringen, ein Kind mit ihr zu zeugen, um zu ihrem Recht zu kommen, einen Nachkommen zu haben, damit die Familie weitergeht von Tamar. Aber die Leute hier meinen das als guten Wunsch. Sie sehen auch Ruth als Ausländerin, wie wahrscheinlich Tamar auch Ausländerin war, und sie wünschen Ruth, dass auch sie durch einen Ersatzmann ein Kind geschenkt bekommt. Und dieser Sohn, der Peretz, der bekommt sogar den Vorrang vor dem älteren Sohn. Wir kommen da noch drauf zurück. Aber was haben wir jetzt über den Erlöser gelernt? Erstens, der Erlöser handelt genau nach Recht Und zweitens, der Erlöser zahlt den Preis, egal wie hoch er ist. Herr so und so wurde nicht zum Löser, weil er den Preis nicht zahlen wollte. Boas ist der Löser und er zahlt den Preis. Er opfert alles auf. Ja? Er sagt, mein Name muss nicht weitergehen, sondern der Name von dem verstorbenen Elimelech und Machlon. Was ist schon mein Besitz? Ich möchte, dass es dieser Familie gut geht, der Familie von Naemi und Ruth. Und so opferte er das alles auf, um der Familie, um einer Familie alles zu schenken. Ja, sein Gewinn lag darin, sich aufzuopfern. Und da sehe ich unseren Gott drin. Der Vater im Himmel, der für unwürdige Sünder wie uns sein Liebstes geopfert hat. Nicht sein Besitz, ihm gehört ja alles, sondern seinen eigenen Sohn. Er konnte nicht mehr opfern, als seinen Sohn zum Menschen zu machen, ja, als Mensch zu schicken. Er konnte nicht seine Gottheit aufgeben. Das Äußerste, was Gott tun konnte, war, seinen eigenen Sohn zu strafen wie ein Sünder. Und ihn zu dem verachtetsten und geschmähtesten Menschen zu machen aller Zeiten. Der nackte Jesus am Kreuz, blutüberströmt und vor allem unter Finsternis vergraben, weil der Vater ihn zur Sünde machte. Das ist, was Gott getan hat für uns Sünder. Das ist der Preis. Er zahlte ihn. Er schreckte nicht zurück. So ist der Erlöser. Ja, und so sehen wir auch in dem dritten Merkmal, was den Erlöser ausmacht, nämlich er gibt den ersehnten Sohn. Er gibt den ersehnten Sohn. Wäre es nur eine Liebesgeschichte, dann wäre sie damit vorbei, dass Boas Ruth heiratet. Aber es ist mehr als das. Es ist die Geschichte, wie Gott eine Familie aus der tiefsten Tragödie wieder herausholt. Und das geht nur durch einen Sohn. Ja, selbst mit einer Ehe von Boas und Ruth geht der Name von Elimelech und Machlon und ihr Land verloren. Und deswegen ist Vers 13 so entscheidend. Hier sehen wir vier Schritte zum ersehnten Sohn. Erstens die Hochzeit. Wir sehen, Boas nahm Ruth zur Frau. Zweitens die Gemeinschaft. Sie wohnten zusammen. Er ging zu ihr ein. Damit ist so das Zelt oder das Zimmer gemeint. Ja, dass er zu ihr in ihr Schlafzimmer gingen und sie freuten sich an ehelicher Gemeinschaft. Und der dritte Schritt ist ganz entscheidend, ist der Schlüssel. Nämlich, hier steht, Jahwe aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Ruth war schon einmal verheiratet, bestimmt mehrere Jahre, aber wir lesen von keinem Kind. Und hier greift Gott ein. Wir sehen, dass es in seiner Hand liegt, diese Lösung zu bringen. Er schenkt die Schwangerschaft. Und hier sehen wir eine von zwei Stellen in dem Buch, wo Jahwe ausdrücklich handelt. Er tut vieles im Verborgenen. Aber da, wo er handelt, er beseitigt die Hungersnot und er schenkt die Schwangerschaft. Und zur Geburtsfeier kommen die Frauen von Bethlehem. Achtet mal darauf in Vers 14. Gepriesen sei Jahwe, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Wer ist hier der Löser? Bisher habe ich ja gesagt, Boas, ja. Aber dieser Löser, der hier genannt wird, ist der Sohn. Weil der Sohn ist derjenige, der jetzt der Erbe ist und der den Namen weiterführt. Und der Naemi im Alter versorgt. Vers 15. Dieser Sohn ist jetzt ihr Trost, ihre Freude. Und so kommen die Frauen zu Besuch. Das Baby ist geboren, der erste Besuch. Und wer darf den kleinen Sohn halten? Naemi. Naomi, die alle Kinder verloren hat, sie hat wieder ein Baby im Schoß sitzen. Sitzen konnte er noch nicht, aber sie hat den kleinen Jungen und sie, steht hier, wurde seine Pflegerin. Naomi hat ihn nicht gestillt, aber sie hat ihn sonst umsorgt und aufgezogen. Sie hat wieder einen Sohn. In Vers 17 geben die Nachbarinnen ihm den Namen. Interessant, ja, du lädst deine Freundin ein und die will den Namen aus. Das wäre heutzutage komisch, aber damals war es hier so passend, denn sie geben ihm den Namen Obed. Nicht, weil das so schön klingt, sondern wegen der Bedeutung. Was heißt Obed? Obed kennen wir von Obadja, oder? Erinnert ihr euch noch? Was hieß Obadja? Knecht Jahwes. Also Obed heißt Knecht. Das ist dein Diener, dein Knecht Naomi. Der wird dich versorgen. Ja, und zu dem Zeitpunkt konnten sie nicht ahnen, welch größere Rolle der Obed noch spielen wird. Das sehen wir jetzt im abschließenden Stammbaum. Vers 18. Und dies ist der Stammbaum. Hier finden wir wieder diesen Ausdruck Toledot. Ja, braucht nicht viele hebräische Worte wissen, aber Toledot, das finden wir häufig in 1. Mose. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde. Dies ist die Geschichte von Adam. Dies ist die Geschichte von Abraham. Toledot, Toledot. 11 Mal im 1. Mose. Und so zeigt uns 1. Mose die Geschichte von der Erschaffung der Welt, was aus ihr wurde, wie Adam und Eva gegen Gottes Gebot gesündigt haben, der Tod in die Welt kam, alle unter dem Fluch waren und dann Gott aber gesagt hat, es kommt ein Nachkomme der Frau, der wird euch retten. Der wird den Satan besiegen, unter dem ihr jetzt unter seiner Herrschaft lebt. Und dann wird die Linie verfolgt von Adam über Abraham zu Jakob und da endet das in 1. Mose. Und hier im Buch Ruth wird es jetzt weitergeführt. Denn nach Jakob kamen 12 Söhne und einem davon wurde verheißen, dass Könige aus ihm kommen, nämlich Juda. Und Judas Sohn, eben schon erwähnt, war Perez. Deswegen ist das der Stammbaum des Perez, der zeugte Hezron. Hezron zog mit seinem Opa Jakob nach Ägypten. Zu Josef. Und Hezron zeugte Ram. Und Ram zeugte Aminadab. Aminadab wurde der Schwiegerpapa vom Hohepriester Aaron. Und Aminadab zeugte Nachschon. Das war der Fürst von Juda, vom ganzen Stamm, als er durch die Wüste wanderte. Nachschon zeugte Salmon. Und Salmon, der hatte auch eine ungewöhnliche Frau. Der heiratete nämlich die Rahab. Und Salmon zeugte Boas. Aber das ist komisch, weil eigentlich müsste hier ein anderer Name stehen. Eigentlich müsste hier Elimelech oder Machlon stehen. Weil Boas hat ja seinen Namen aufgegeben, damit Elimelech und Machlons Name weitergeführt wird. Aber wisst ihr, was Gott tut? Gott fügt hier den Boas ein. Obwohl der hier eigentlich gar nicht hingehört, schreibt Gott den Boas in diesen Stammbaum. Und daran sehen wir das Prinzip, wer sein Leben aufgibt, der wird es gewinnen, sagt der Herr. Wer sein Leben aufgibt, der wird es gewinnen. Boas bekommt den Ehrenplatz. Und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Ja, in dieser gottlosen Zeit der Richter verläuft trotzdem alles nach Plan für die Erlösung. Die Linie des Erlösers ging vom ersten Menschen Adam bis zum Stammvater Israel. Und von Israel prophezeite Juda, dass aus ihm Könige kommen werden. Und das Ende vom Buch Ruth beweist, dass die Linie von Juda weitergeht bis zum König David. Dass er der rechtmäßige König ist. Und dem David verheißt Gott, dass sein Nachkomme für immer herrscht auf dieser Erde. Und wisst ihr? Ihr wisst es. Dieser König ist schon gekommen, vor 2000 Jahren, der Herr Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch gleichzeitig der einzige Erlöser, der einzige, der uns aus unserer Not retten kann. Und ich habe schon gesagt, die wichtigste, die schlimmste Not ist die Feindschaft gegen Gott. Und da hat er sich selbst in diese Stelle begeben, wie ein Feind behandelt zu werden, muss man sich mal vorstellen. Der Vater behandelt seinen Sohn wie ein Feind und überhäuft ihn mit Zorn am Kreuz. Aber nicht für immer, sondern er übergibt sein Leben, als es vollbracht war. Und dann geht er ins Grab und steht auf am dritten Tag. Und damit ist klar, die Erlösung ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt und seine Herrschaft ist sicher. Er wird wiederkommen und seine Herrschaft aufnehmen. Und darum ist es so dringlich, jetzt schon sich ihm zu beugen, dem König Jesus. Und dann zu erleben, wie er unser Freund wird, der Herr Jesus Christus. Wie er uns Brüder nennt, wie er uns in die Arme nimmt. Ja? Wenn wir ihm bekennen, dass wir nicht würdig sind. Ja, wie konntest du dich von deiner Sünde zu Gott bekehren? Nur weil Jesus dich erlöst hat. Wie konntest du im Glauben zu Jesus kommen? Nur weil er dich freigekauft hat. Und wie hast du jetzt feste Zuversicht auf den Himmel mit Gott? Nur weil Jesus für dich bezahlt hat. Amen. Lass uns beten. O Gott und Vater, danke, dass du dich dieser Familie zugewendet hast, der Familie von Naemi, diese bittere Frau, die auch Falsches über dich gedacht hat. Danke für deine Geduld, danke für dein Erbarmen, dass du sie nicht ihrer Not überlassen hast, sondern du hast schon eine Lösung geplant gehabt, bevor es überhaupt diese Welt gab. Und so auch für jeden von uns. Du zeigst uns heute, dass die Erlösung schon vollbracht wurde am Kreuz und dass jeder zu dir kommen kann, der deine Stimme hört, umzukehren und sich mit dir zu versöhnen. Danke, dass wir das auch feiern in dem Mahl, was wir jetzt zusammen teilen. Herr Jesus, hilf uns, auf dich zu konzentrieren und neu diese Freude zu spüren, auch erlöst zu sein durch dein Blut. Amen.